Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur 192. Ausgabe vom Evinius-Frühstück. Endlich wieder gesund, sodass man meine Stimme auch hören kann und ich keine Kratzbürste irgendwie darstelle. Ich hoffe, ihr konntet die Zeit ein bisschen mit anderen News zum Thema EV überbrücken und habt jetzt genauso viel Lust, wieder einzusteigen in die Welt der EV-News und all dem, was da drumherum gehört. Ja, fangen wir doch gleich an mit einem Rundumschlag. Was ist denn eigentlich in den letzten Wochen so passiert? Ihr habt das alle mitgekriegt. Es ist in Berlin, in Grünheide, eine Tesla Gigafactory eröffnet worden. Es sind 30 Model Ys ausgeliefert worden. Performance Model Ys alle in Schwarz. Die Nummer 12 hat bereits einen Unfall. Und was waren die Themen, die irgendwie alle Welt gepostet und gesehen haben? Das Ofe und insbesondere der Alex von Elektrisiert zu Gästen geworden sind, die man nicht gerne haben wollte und ausgeladen wurden. Das ist sicherlich hat das große Wellen geschlagen und der Alex hat da ja auch ein Video zu gemacht, wo er dann auch nochmal ja, darüber spricht, was seine Annahmen sind, warum er nicht mitgenommen wurde und auch darüber spricht, was er eigentlich mit seinen Videos und auch seinen Referrals für Tesla getan hat. Warum spreche ich darüber? Weil etwas Ähnliches gerade jetzt in Texas passiert. Das ist auch eigentlich ein interessantes Thema, weil da gab es schon mal so etwas wie eine Voreröffnung oder ein Giga Texas Event und so weiter. Und jetzt soll das Ganze dementsprechend dort auch nochmal als Cyber Rodeo eröffnet werden in Texas. Und auch dort ist es so, dass es wohl nur bestimmte Zugänge über Einladung gibt. Also auch dort ist es nicht free to the public, also dass jeder kommen und gehen kann, wie er möchte. Man möchte das Ganze wahrscheinlich auch ein bisschen steuern, wer dann kommt und wie darüber berichtet wird. Und das scheint ja gerade die Herangehensweise zu sein, wie man darüber spricht. Ich hoffe, ihr seid nicht auf den April-Scherz reingefallen, der noch gestern in vielen Medien immer noch kursierte, dass ja, also wer daran geglaubt hat, der ist auch selber schuld. Also angeblich ist ja neben der Gigafactory in Grünheide ein weiteres ganz kleinheimliches Werk gebaut worden und Tesla würde von den großen Krypto Mining-Herstellern alles kaufen, was irgendwie an dem Markt wäre und würde das in Grünheide aufbauen, aber nicht um zu minen, sondern man wolle damit eigentlich 51% der Rechenkapazität, die eben für diesen Proof of Work-Mechanismus bei Bitcoin notwendig sind, manipulieren, sodass man das selber ändern kann. Also, da haben wir dann auch den April-Scherz gehabt, über den wir gesprochen haben. So, dann machen wir doch gleich weiter mit dem nächsten Thema einer Gigafactory. Ja, ich sag mal so, ich glaube, Covid hält die Welt in Atem und wird auch in vielen Regionen wieder nicht dazu genutzt, aber führt in vielen Regionen wieder zu Lockdowns. Wir haben das hier in China dementsprechend gesehen, dass Giga Shanghai erst einmal für 4 Tage runtergefahren wurde und die Produktion gestoppt wurde. Und als dann die Produktion wieder gestartet werden sollte, gab es nicht genügend gesundes Personal, was wieder zurückgekommen ist. Also hat das auch nach diesen 4 Tagen nur schwierig mit den ja, mit der Produktion wieder neu starten können. Wir sehen das Ganze auch gleich nochmal bei den Quartalszahlen, die da angesprochen wurden. Das ist dieser Fall natürlich noch nicht mit eingerechnet, weil das ist ja eben aus dem letzten Quartal, also sprich bis März 20, ja, doch, genau, bis März 2022. Aber wir reden hier von etwas gestörten Lieferketten und eben auch den Einflüssen von Covid. Nichtsdestotrotz gibt es auch gleich eine News, die eher zu positiven Nachrichten führt, oder beziehungsweise, das heißt positive Nachrichten, dass man sich hier eine gewisse Resilienz aufgebaut hat bei Tesla. Wir haben da häufig drüber gesprochen, da kommen wir aber gleich noch genauer zu. Ja, und dann wurde diese Woche bekannt gegeben, dass das zweite Mal in 2 Jahren es zu einem Aktiensplit kommen soll, über den die Aktionäre noch in diesem Jahr entscheiden sollen. Was bedeutet das oder was ist da wichtig zu wissen? Bei einem Aktiensplit wird die Anzahl an verfügbaren Aktien erhöht. Da kann es einen 1 zu 2, einen 1 zu 10 Split, irgendetwas davon geben. Und dementsprechend würde, wenn es zum Beispiel ein 1 zu 10 Split ist, jeder, der eine Tesla-Aktie hat, 10 zusätzliche Tesla-Aktien bekommen. Das führt natürlich auch dazu, dass dass zumindest zu dem Zeitpunkt, wo dieser Aktiensplit announced wird, auch sich der Preis für eine Tesla-Aktie zehnteln wird. Und ein weiteres Problem ist dabei, dass man dadurch die Stimmrechte der Aktionäre verwässert. Also das heißt, wenn ihr verliert dadurch eigentlich euer Stimmrecht bei so einer Hauptversammlung. So, warum macht man das Ganze? Das ist in erster Linie, es ist sogar etwas dumm zu machen, aber es könnte in diesem Fall Sinn machen. Also, normalerweise sollte man nicht Aktien kaufen, nur weil man meint, dass die jetzt günstig erscheinen. Also sprich, macht es mehr Sinn, eine Tesla-Aktie zu kaufen, die 1000 Dollar kostet, was wohl so aktuell so ein Preis ist, oder macht es Sinn, 10 Tesla-Aktien zu kaufen, die 100 Dollar pro Stück kosten, die das gleiche Stimmrecht dementsprechend dann nach so einem Aktiensplit ausüben würden. So, warum kann das hier dennoch Sinn machen? Man geht davon aus, dass auch wohl in den nächsten Jahren der Aktienkurs von Tesla dementsprechend steigen könnte. Und insbesondere passiert das, weil Tesla-Aktien häufig von Leuten gekauft werden, die Fans von dem Produkt sind oder die an diese Story glauben, aber eben keine signifikanten Erfahrungen mit Wertpapieren oder mit Kapitalmärkten haben. Und sich dann halt als Fan auch noch Hals über Kopf in ein einzelnes Unternehmen rein investieren. Warum ist es deshalb nicht, oder was heißt deshalb, warum ist es gegebenenfalls auch nicht so clever für Tesla, das zu machen? Es wird gerade über den Einstieg oder die Aufnahme von Tesla in den Dow Jones gesprochen, und es gibt eine weitere Bewertung, wo anhand der Aktienkurse, also des Wertes der Aktien, ein weiterer Index aufgesetzt wird. Und da kann es dann sein, dass zum Beispiel ein Unternehmen, so Berkshire Hathaway ist ein fantastisches Beispiel, wo es eben nicht diese Aktiensplits gegeben hat und wo so eine Aktie mehrere hunderttausend Dollar kostet, dass diese eine höhere Gewichtung dann dementsprechend bekommen. Aber wie gesagt, viel mehr gibt es dazu dann später im Jahr. Für den einen oder anderen könnte es gegebenenfalls interessant sein, dann, weil es dann vielleicht nur noch 100 Dollar pro Aktie oder 90 oder eben auch mehr Dollar ist, zu sagen, ich bin jetzt Aktionär, weil ich eine ganze Aktie habe. Ehrlicherweise könntet ihr genauso gut heute investieren und eben eine 0,1 Aktie kaufen. Das führt zum Gleichen. Und genau, so. Machen wir weiter. Heute soll es auch ein bisschen um AI gehen, beziehungsweise wird es ein bisschen um das autonome Fahren noch gehen. Und wir haben ja den letzten Tesla Day, das war der sogenannte AI Day, gesehen. Und da hat eben auch der Head of AI, der Andrej Kapasi, gesprochen und über die Weiterentwicklung gesprochen. Da ist auch dieser Tesla-Bot dementsprechend vorgestellt worden. Und eben genau dieser Head hat jetzt bekannt gegeben, oder Elon hat das sogar bekannt gegeben, dass dieser Head sich erst einmal für 4 Monate in ein Sabbatical, also in eine Pause zurückzieht. Jetzt ist es aber so, dass das eine bekannte Maßnahme ist, nicht nur bei Tesla, sondern gerade bei diesen Startup- oder Tech-Unternehmen, was dann dazu führt, dass so ein Mitarbeiter gegebenenfalls dann nach dem Sabbatical eben nicht zurückkommt oder sich sozusagen auf andere Unternehmungen und Projekte einlässt. So, und das ist natürlich bedenkenswert. Das wollte ich dazu dann nicht sagen. Wartet mal, dann ziehe ich ein anderes Thema vor, was nämlich viel besser dazu passt. Und zwar dieses hier. So, wir haben jetzt gerade über das Thema AI gesprochen und dazu passt dann wunderbar dieser Artikel, der sogar aus Deutschland kommt. So, und in Deutschland ist Folgendes passiert. Ein Tesla Besitzer hat hier vor Gericht Recht bekommen, dass Tesla sein oder das komplette Fahrzeug von ihm zurückkaufen muss. Da gibt es mehrere Anschuldigungen oder beziehungsweise Themen, die wir auch erst einmal so richtig ins richtige Licht rücken müssen, weil sowohl Tesla hier eigentlich auch eine starke Verteidigung hatte oder beziehungsweise wie ich sage, eine vernünftige Darstellung oder Kenntnis über den Fall. Denn dieser Kunde hat sich ein Model 3 gekauft, damals noch ohne das FSD-Paket, und hat dieses FSD-Paket im Nachhinein gekauft. Und ist heute dann darüber enttäuscht, dass das Fahrzeug die versprochenen Features eben nicht hat, beziehungsweise. Und das ist viel wichtiger. Er spricht sogar davon, dass der Autopilot fährt wie ein betrunkener Fahranfänger. Und man dementsprechend hier gegen vorgegangen ist und gesagt hat, Tesla muss das Fahrzeug voll zurückkaufen. Also keine Wertminderung, sondern den Preis, den der Kunde bezahlt hat, dem komplett erstatten, weil eben versprochene Leistungen nicht eingehalten werden. So, und dies kann natürlich auch dazu genutzt werden, dass viele weitere Kunden, die vielleicht das FSD-Programm genommen haben oder mit den versprochenen Leistungen hier einfach nicht zufrieden sind, eben auf ähnliche Ideen kommen und Tesla also das gesamte Fahrzeug zurückkaufen muss. Jetzt ist es in der Vergangenheit oder beziehungsweise in meiner Auffassung vom Recht so gewesen, wenn ich ein Fahrzeug kaufe und Funktionen im Nachhinein dazu buche oder installieren lasse, dass das ja nicht den initialen Gegenstand des Kaufes darstellt. Und das war eben auch die Rechtsauffassung von Tesla hier, warum sie da gegen vorgegangen sind. So, das heißt aber, und mir wird ja immer unterstellt, dass ich extrem Tesla positiv bin oder extrem negativ deutschen Medien gegenüber oder deutschen Herstellern. Eigentlich versuche ich niemanden irgendwie positiv oder negativ gegenüber zu sein, sondern versuche die Themen, die Fakten reinzubringen und meine persönliche Sichtweise auf diese Dinge zu bringen. Und wir wissen alle, dass seit 2016, seitdem diese Model 3s vorgestellt sind, auch immer das Thema Robotaxis mit versprochen wurde, dass Kunden, die eben dieses FSD-Programm haben, auch mit ihren Teslas Geld verdienen können. Wir haben auch News gesehen, dass man Tesla-Fahrzeuge, die im Leasing sind, nicht selbst erwerben kann, sondern Tesla diese zurücknimmt, um seine Robotaxi-Flotte aufzubauen oder aufbauen zu wollen. All das ist nicht wirklich passiert und wir sehen auch nach wie vor, das Beta-Programm ist noch sehr hakelig. Auch dazu, den Bericht hätte es irgendwie vor 14 Tagen wahrscheinlich gegeben. Wir hatten ja mal darüber gesprochen und auch dieses kurze Video dazu gesehen, wo ein Tesla-YouTuber mit der Beta unterwegs war und dieses Video zeigt, wie das Fahrzeug in einen, ja, Poller reinfährt, der eigentlich für Fahrräder ist. Es ist im Nachhinein bekannt geworden, dass das nicht irgendein unbekannter YouTuber war oder irgendein super bekannter YouTuber. Nein, es war sogar ein Mitarbeiter von Tesla, der daraufhin seinen Job bei Tesla verloren hat. Aber später vielleicht noch mehr dazu. Wer Marx schreibt gerade noch dazu, der beste Teil war der Streit um die um den Nutzwert Lebensdauer des Autos, wo Tesla Anwälte als rechnerisch Lügner dargestellt wurden. Wir kommen gleich auch noch dazu, zu dem Thema, dass da auch diese Woche weitere Informationen zu rausgekommen sind und man das ganze Thema Nutzungsdauer oder eben Gefahren von bestimmten Bauteilen vielleicht heute neu bewerten sollte oder kann oder muss. Aber dazu später mehr, sonst kommen wir durch den Tesla-Teil nicht wirklich durch. Ja, wir kommen nochmal zu Giga Factory in Texas, denn dort, und das ist eben nicht der April-Scherz wie mit der Bitcoin-Fabrik, die in Grünheide aufgebaut werden soll, sondern hier geht es darum, dass man in der Region, und das kommt eben dementsprechend vor, dass jetzt gerade um Austin, also um diese Boom-Areas, sehr viele Unternehmen dorthin gehen, weil es finanzielle Anreize gibt oder steuerliche Anreize gibt. Weil viele der Startup-Unternehmen jetzt dorthin, weil dort auch eher ein liberaleres System ist, aber eben der Ausbau des elektronischen Netzes oder des Stromnetzes nicht mithalten kann. Und deshalb plant hier Tesla, sich so ein bisschen einen Puffer aufzubauen und dort ein Megapack-Projekt aufzubauen, um eben die Ausfälle, die Blackouts zu minimieren. So. Weiter machen wir genau mit dem Thema, wo wir eben schon angesprochen hatten. Wir haben insbesondere durch den Krieg oder durch die Invasion von Russland in der Ukraine haben wir sehr viele Preisanstiege gesehen, gerade auf Rohmaterialien, die auch hier insbesondere für die Batteriefertigung benötigt werden, aber eben auch auf klassische fossile Brennstoffe. Wo man sehr stark auch, wie soll ich sagen, den Commodity-Handel, also den Rohstoffhandel gesehen hat, wie die Preise beeinflusst wurden, weil es ja eigentlich noch gar keine Minimierung von Liefermengen gab. So, jetzt ist es aber dabei rausgekommen und wir haben häufig darüber berichtet, dass Tesla einerseits auf die Regierung zugegangen ist und darum gebeten hat, dass man Embargos, die zum Beispiel in Richtung China gingen, fallen lassen müsste oder es Sonderregeln geben müsste, weil sie sonst einen unfairen Vorteil oder in Teslas Sicht einen Nachteil hätten, um Rohstoffe für EVs und oder batterieelektrische Fahrzeuge herzustellen. Und in den folgenden Monaten haben wir ganz stark gesehen, dass Tesla gerade dort in Nordamerika versucht hat, mit verschiedensten Firmen Rohstoffverträge abzuschließen. Wir haben das Ganze auch in Australien gesehen, wo es ebenfalls einen signifikant hohen Anteil der Gesamtproduktion einer Mine sich sichern konnte. Und so ist jetzt auch bekannt geworden, dass Tesla aktuell gar nicht von den gestiegenen Nickelpreisen involviert ist, weil sie nämlich einen langjährigen Vertrag in den letzten 12 Monaten mit Vale ausgeschrieben oder beziehungsweise unterzeichnet haben, was ein kanadischer Minenbetreiber ist und sie somit lang zugesicherte Preise dementsprechend haben und die erst wahrscheinlich in einigen Jahren überhaupt zur Neuausschreibung kommen und somit ihre Preise gesichert haben. Interessant dazu ist auch eine Randnotiz, dass Bloomberg, ihr kennt das alles, Analysten oder beziehungsweise die sich Unternehmen angucken und versuchen da reinzugehen, auch gesagt haben, dass wenn ein bisschen Ruhe in dieses ganze Thema mit der Ukraine und Russland gekommen ist, dass sie davon ausgehen, dass die Batterieproduktion in Richtung $100 pro Kilowattstunde gehen würde und damit weitere Möglichkeiten in der Elektrifizierung oder dem neuen Ansatz von nachhaltiger Transportation dann käme. der Sonnenmond fragt, ob Tesla Probleme hat, das Model Y zu verkaufen. Die Verfügbarkeit ist sehr hoch, maximale Reichweite, Liefertermin Mai. Nö, haben sie nicht. Die haben dort, beziehungsweise, wo war das? Alle 15 Sekunden kommt bereits aus Berlin ein gefertigtes Model Y raus. Und ich glaube, dass genau durch die Themen, die wir gerade gesehen haben, wie Rohstoffabsicherung, wie dem hohen Fokus auf Produktivität oder Automation im Bereich Produktion, dass sie hier sehr, sehr gut ihre Forecasts planen können. Tesla hat schon immer auch teilweise auf Halde oder Vorrat produziert, weil eben die Varianten nicht so riesengroß sind. Also es gibt halt nicht 100.000 Auswahlmöglichkeiten, sondern die Fahrzeuge könnten relativ gut passen und lasten eher die Produktion aus. Jetzt muss ich gerade mal gucken, habe ich diesen Wert überhaupt mit reingenommen? Ansonsten sprechen wir nämlich, wir sprechen am Ende nochmal darüber. Und so ist jetzt auch die letzten Tage bekannt geworden, wie günstig Tesla bereits das Model 3 produzieren kann. Das ist auch nämlich aus den Zahlen des Geschäftsberichtes rausgekommen, also die sogenannten COGS, die Cost of Goods and Services, die sie haben, wie hoch die sind. Aber da kommen wir in ein paar News dazu. Dann reden wir da nochmal drüber. So. Dann eine Ankündigung, die hier in erster Linie auf UK geht, denn da sollen die Tesla Supercharger demnächst für alle EV-Nutzer geöffnet werden. Also wir haben das ja gesehen, dass das so nach und nach an bestimmten Standorten oder in bestimmten Ländern geöffnet wurde oder ja genau, bestimmte Stationen in bestimmten Ländern geöffnet wurde. Wir haben gesehen, dass es dazu eine App-Lösung dann auch gibt, dass die Nutzer, die im Non-Tesla-Fabrikate fahren, dort sich dann auch ein Abonnement abschließen können, wenn sie aus diesem entsprechenden Land kommen. Und das Ganze funktioniert natürlich gerade insbesondere deshalb, weil Tesla sich hier auf die CCS-Standards gesetzt hat, sodass alle anderen Hersteller oder alle anderen Fahrzeuge von Herstellern, die auch auf CCS setzen, hier relativ einfach davon profitieren sollen. So, das Ganze soll soon, also in Kürze, in ganz UK funktionieren und dann auch weiter in Europa ausgerollt werden. Nichts anderes haben wir erwartet, macht ja auch vollkommen Sinn. Ja, dann ein Thema, das geht nochmal in die Richtung Rohstoffe, was natürlich eben ein bisschen fragwürdig ist. Also man kann es verstehen, warum die Biden-Administration dieses Thema hier ausruft. Das sind so Dinge, wo man über diesen sogenannten Defense Production Act versucht, wichtige Rohstoffe zu sichern, die im Land sind und damit die Adaption oder die Sicherheit hier in Richtung elektrische Fahrzeuge bzw. auch Batterie-Speicherlösungen, die in entsprechenden Mineralien dafür in dem Land zu halten. Das bedeutet aber auch, dass sie eben nicht verfügbar in anderen Ländern sind. Und ihr seht schon, was gegebenenfalls auch dann den Ausschlag dazu gibt, warum vietnamesische Firmen auf die Idee kommen, in den USA jetzt zu produzieren, denn die gelten dann nämlich auch als ein US-produzierendes Unternehmen. Das heißt, dass sie damit die Rohstoffe dann haben und hier die Produktion in den USA gesichert wird. Jetzt könnte man sagen, dass auch Europa auf diesen Trichter kommen muss, aber wir sehen gerade wieder, wie schwerfällig wir doch sind, auch wenn wir etwas näher aneinander gerückt sind, aber mit einer Stimme sprechen wir immer noch nicht richtig. So, kommen wir zu dem Thema, dass das Model 3 die Liste der kostengünstigsten Elektrofahrzeuge anführt. Und das ist nicht nur von den, reinen Anschaffungskosten gerechnet, sondern hier geht es in erster Linie darum, auch die Kosten pro Meile mitzurechnen und so weiter. Und dann sehen wir hier, dass insbesondere die ersten zwei Fahrzeuge, das Model 3 Long Range mit der 70 Kilowattstunden Batterie und das Model 3 Rear Wheel, also die Heckantriebsvariante, hier mit 3 Cent pro Meile recht günstig wegkommen. Wir sehen aber auch, dass hier weitere Fahrzeuge, wie zum Beispiel Hyundai Ioniq oder der Fiat 500e, die Preise sogar mithalten können, beziehungsweise wir dann auf 4 Cent pro Meile dementsprechend kommen. Das ist dann gerechnet an den Strompreisen natürlich, die in den USA sind. Aber da sieht man halt einen gigantischen Unterschied zu den Kosten, die man dort sonst mit Verbrennern hätte. Genau. So, kommen wir nun zu den Quartalszahlen. Dort ist etwas Interessantes passiert. Tesla konnte mal wieder, also das ist ja genau ihr Spiel, die Auslieferungen von Quartal zu Quartal zu erhöhen. Das ist dieses Quartal auch wieder gelungen. Sie haben über 310.000 Fahrzeuge im letzten Quartal ausgeliefert. Was allerdings nicht geklappt hat und wo sie ein bisschen zurückgefallen sind, und da sind die Gründe vorhin schon genannt worden, sind die sogenannten Lockdowns oder beziehungsweise gegebenenfalls Lieferengpässe, ist bei den produzierten Fahrzeugen, denn wenn ich das richtig im Kopf habe, waren es irgendwie nur 308.000, 304.000 habe ich gelesen, hier unten ist es 305.840 Fahrzeuge wurden nur produziert. Das heißt, hier sieht man auch, es sind mehr Fahrzeuge ausgeliefert worden, als in dem Quartal produziert wurden. Das bedeutet, dass auch dort schon einige Fahrzeuge im vierten Quartal 21 vorproduziert waren, die dann erst ausgeliefert wurden. Was wollte ich zu dem Thema noch sagen? Ach genau, so. Und diese Woche ist dann, wie gesagt, aus diesen Quartalszahlen dann auch herausgekommen, dass Tesla so ein Model 3 um die 36.000 US-Dollar produzieren kann. Und das liegt in den USA ungefähr bei 8.000 bis 9.000 Euro Marge pro produzierten Fahrzeug. Das ist noch nicht ganz da, wo Tesla hin wollte. Man wollte so über 30% Marge hinkommen. Das ist aber auch nicht fernab davon mehr. Und wenn man andere Hersteller sich anschaut, ich habe immer noch VW mit dem E-Up da im Hinterkopf, wo VW auf jedes Fahrzeug irgendwie 5.000 Euro draufgezahlt hat, dann sind das schon Werte, die natürlich eigentlich erst in mehreren Jahren, also wenn diese Skaleneffekte kommen, erwartet werden oder erwartet worden wären. Ja, genau. So, von daher ist das sicherlich auch nochmal eine Antwort auf die Fahrzeuge, warum die Lieferzeiten im Mai oder im Juni gegebenenfalls da sind. Wer ganz viel Glück hat, hat da sicherlich auch noch die Möglichkeit auf sofort verfügbare Neuwagen, also wenn man eben nicht konfiguriert, sondern ein Fahrzeug findet, dessen Konfiguration zu einem passen könnte, sogar teilweise innerhalb einer Woche an seinem Fahrzeug kommt. Bei mir waren es 2 Tage, bis das Fahrzeug dann auf dem Hof stand. So etwas ist natürlich dann möglich, wenn ich halt diese Varianten reduziere. Ne? Ford sagte auch schon, sie können das Model T in jeder Farbe haben, solange es schwarz ist. So, damit sind wir zumindest teilweise am Ende vom Tesla-Blog. Ich bedanke mich hier für die Koffein-Supporte, insbesondere auch bei den 2 Wochen Ausfall jetzt krankheitsbedingt. Die 13 sind nach wie vor mir da treu geblieben. Das ist in erster Linie Stephanie Basler, Raimund Stapelfeld, der Thomas Havlik, Soul Electric Fan, Kurt Hafner, Oster, Joe Vendura, Ralf Machulla, der Patrick Brauer, Olaf Landvermann, Karl Seiber, Jürgen Hoffmann und Hof Gerken. Dafür vielen, vielen Dank. Und dann machen wir gleich weiter mit dem Ritterschlag, wie ich ihn genannt habe, für VW und Next Move. Denn da ist diese Woche etwas passiert. Ich bin über den Artikel tatsächlich hier bei LinkedIn gestoßen und habe ihn deshalb auch aufgerufen. Es scheint so, als wenn der Stefan von Next Move hier auch nach Wolfsburg eingeladen wurde und mit einigen hohen Vertretern, Vorständen und verantwortlichen Produktverantwortlichen für die ID-Serie sprechen konnte, aber auch ein Video über die Fortschritte der VW-Software oder der MEB-Software gemacht hat und dort auch offen gezeigt hat, wo es besser geworden ist oder wo es eben immer noch Verbesserungspotenziale gibt. Aber es ist halt, wie soll man das sagen, ein vernünftiges, nicht überhyptes Video, was eben auch noch Licht und Schatten auf die ganze Sache bringt und hier sogar den Vergleich zu Tesla macht. Das hilft natürlich, und wir kommen jetzt schon mal wieder in die Richtung des autonomen Fahrens, denn auch hier wurde gezeigt, dass die MEB-Plattform und die Fahrzeuge auf der MEB-Plattform bereits ruhiger und besser in dem autonomen Modus, den unterstützten autonomen Modus unterwegs sind, als viele Teslas das gerade oder viele Model 3s insbesondere hier gerade machen und sehr unruhig sind und wir ja auch diesen Fall gesehen haben. So, dieses Video hänge ich natürlich gerne mit unten rein. Wer noch nicht bei Next Move Abonnent ist, darf da gerne auch abonnieren. Da sind die News dann bereits jeden Freitag dort etwas anders aufbereitet als hier. Und ihr müsst dann auch ein bisschen Werbung ertragen für die Next Move Produkte. Aber ich glaube, das ist alles noch im Rahmen. Was allerdings für mich, und jetzt kann man mir wieder zugestehen, dass ich Anti-Tesla und Anti-Alm bin und das nicht fair wäre. Ich habe immer davon gesprochen und wir haben häufig uns die technische Situation angeschaut, was denn eigentlich notwendig ist, damit ich sogenannte Robo-Fahrzeuge, also wirklich autonom fahrende Fahrzeuge, die als Taxi-Service fahren können, angeboten werden. Wir haben uns häufig Startups angeschaut, die auf verschiedene Technologien setzen, welche aus den USA, welche aus München sogar, wo auch eben auf das Thema LiDAR gesetzt wurde und wo Elon ja nicht müde wird und sagt, dass es das nicht braucht. Jetzt sind folgende Dinge passiert. Tesla wird nicht der erste Hersteller sein, der dieses Thema für die öffentliche Straßen nutzen darf, denn dieses Thema ist an Waymo in Kalifornien, in San Francisco gegeben worden und es ist für sie immer noch ein Testbetrieb, denn sie fahren jetzt nicht zahlende Kunden in dem Sinne damit, also dass jeder sich so ein Waymo-Taxi bestellen kann, sondern in erster Linie werden hier in dem Pacifica, den ihr im Hintergrund seht, und in dem elektrischen iPace Mitarbeiter von Alphabet durch die Gegend gefahren, also von zu Hause nach ins Büro oder wo auch immer hin. Das ist in dem Sinne interessant, weil natürlich hier eben genau das Thema LiDAR mit eingesetzt wird und hier die öffentliche Straßenzulassung sozusagen, zumindest für San Francisco, hier an Waymo gegangen ist. Und wie gesagt, wir den Fall jetzt in Deutschland haben, dass das autonome Fahren oder der Autopilot mit FSD noch als betrunkener Fahranfänger tituliert wird und sogar vor Gericht das Fahrzeug dann zum vollen Preis zurückgehen muss. Und ja, auch selbst in den USA, wo die Beta, die FSD-Beta raus ist, genauso wie in Kanada, viele Nutzer eigentlich enttäuscht von den Fortschritten dort sind und Probleme mit dem Versprochenen haben oder mit dem Zeitrahmen. Und wir haben ja auch jemanden hier, der auf einem anderen Kanal, auf einem sehr schrägen Kanal über EV News spricht, der von dem absoluten Verfechter vom FSD auch zu dem, ja, jetzt langsam Bezweifler kommt, ob das denn jemals in Deutschland auch irgendwie oder Europa zugelassen werden könnte und wir diese Beta sehen. So, was ihr auch kennt ist, und ich bin nicht gebiased, ich habe keine Aktien drin, aber irgendwie kommt Gogoro immer wieder in den News vor, gerade in den letzten Sessions. Wir hatten es angekündigt, dass Gogoro hier wahrscheinlich im Nasdaq gelistet werden soll. So sieht es nicht, so sieht es, so wird es auch in der kommenden Woche sein. Dann wird Gogoro hier als ja, Batterieswap-Station oder als Anbieter für Batterieswap-Lösungen mit standardisierten Batterien im Nasdaq mit aufgenommen werden. Das wird Ihnen sicherlich helfen, zusätzliches Geld einzunehmen, da eben viele Fonds all das kaufen müssen, was eben im Nasdaq drin ist, um diesen dann entsprechend abzubilden. Und das könnte natürlich auch die weitere Adaption hier von diesen Lösungen vorantreiben. Insbesondere, wo ja mehr und mehr E-Scooter-Firmen in Europa und in den USA, die eigentlich in Asien unterwegs waren, gerade expandieren. Ja, dann gibt es ein Announcement von Kite, also ist in erster Linie jetzt für alle die von uns interessant, die in den USA leben oder gegebenenfalls in den USA für ein paar Monate unterwegs sein wollen, denn da gibt es jetzt einen Abonnement-Service, also wir kennen das ja als Auto-Abo auch bei uns, wo ihr für knapp unter 1000 Dollar im Monat ein Model 3 bekommt, wo dann dementsprechend von der Versicherung über den Strom und so weiter alles entsprechend mit drin ist. Und das ist natürlich dementsprechend interessant, weil man damit gegebenenfalls lange Wartezeiten von anderen Fahrzeugen umgehen kann. Lasst mich eine andere News vorziehen, die ich jetzt eigentlich sehen wollte, denn etwas ähnliches. Na, wo ist sie hin? Nee. Tut mal so, als wenn ihr nicht mitlesen könnt. Etwas ähnliches passiert gerade in London. Dort werden Model 3s für Uber-Fahrer zur Verfügung gestellt. Wir haben etwas ähnliches auch schon in den USA gesehen. Dass hier über die Mietfirma Hertz Kontingente von Tesla bestellt, geleast werden und dann dementsprechend an Ride-Hailing, also an so Fahrservice wie Uber oder Lyft oder wie sie alle heißen, zu günstigeren Konditionen verteilt werden sollen. Auch das passiert nun etwas dichter, nämlich in London mit Model 3 Fahrzeugen. Und dann passt da natürlich hervorragend die Analyse zu, die diese Woche von der NHTSA vorgestellt wurde, die hier Milliardenstrafen an die klassischen Automobilhersteller, klassisch im Sinne von, die immer noch auf Verbrenner setzen, gegeben hat und diese Kosten dementsprechend dort aufgezeigt hat. Und hier auch eine Bewertung gemacht haben, wie viele hunderttausend Einwohner eben nicht von diesen Smog oder beziehungsweise von Krebskrankheiten belegt werden können. Ja, so kommen wir zu etwas Dichterem. Und zwar, Lotus sagt uns vielen etwas, insbesondere die, die den Rennsport gesehen haben. Aber Lotus war auch mit eigentlich des Startes von Tesla. Da wurde ja das sogenannte Lotus Elise mit dazu genutzt, das Fahrzeug, den Roadster, fertig zu machen oder aufzusetzen, zu testen. Wir wissen, dass Lotus in der Zwischenzeit von Geely gekauft wurde und hier entsprechend jetzt diese Woche der Lotus Elektra vorgestellt wurde. Und dabei handelt es sich nicht etwa um so einen kleinen Flitzer, wie wir das eben von Lotus kennen, sondern sie sprechen von einem Hyper-SUV, was natürlich unheimlich viel Power haben soll. Es soll 600 PS haben, soll in unter 3 Sekunden von 0 auf 100 fahren, soll mit einem 350 Kilowatt Ladesystem ausgestattet sein, das so 400 Kilometer in 20 Minuten reingeladen werden können, soll natürlich, und da sind wir wieder dabei, LiDAR Technologie mit verbaut haben, sodass das Thema autonomes Fahren auch hier mit in den Fokus gestellt werden soll. Und ganz wichtig, das Fahrzeug wird nicht etwa in UK gebaut, sondern es wird in China gebaut. Und wenn, also ne, straf mich lügend, aber wenn mich nicht alles täuscht, dann sieht dieses Fahrzeug doch vom Design sehr stark ähnlich dem M-Byte aus, den es ja anscheinend nicht mehr geben wird. Naja, nichtsdestotrotz, Preise für das Fahrzeug gibt es noch nicht. Was aber interessant ist, ist das Fahrzeug, jetzt gucke ich gerade mal eben, ich hatte hier eigentlich ein schönes Bild von innen. Es wird ein Viersitzer sein und es wird eher in das Thema Komfort mit integriert werden als in das reinrassige Sportfahrzeug, wofür Lotus eigentlich konsequent eingestanden hat. Ich weiß nicht, ob es diese Fahrzeuge noch braucht. SUVs werden anscheinend immer noch viel nachgefragt und gekauft, aber wir werden sehen, was das Fahrzeug dann kosten soll und wenn es dann wirklich auf den Markt kommt, ob es denn auch wirklich Fans da finden wird. Ja, ein weiteres Fahrzeug, welches ich wesentlich interessanter finde, und wo wohl die eingeladenen Pressevertreter wohl schon ein abgedecktes Joke-Lenkrad gesehen haben, ist hier Aptera. Und da hat anscheinend auch Tesla wieder Pionierarbeit gemacht. Als wir vor gut 2 Jahren die Anpassung oder die Vorstellung des Facelift vom Model S und X gesehen haben, hatte man noch gedacht, dass dieses vorgestellte Yoke Steering Wheel mehr ein Gag ist, um Aufmerksamkeit zu haben. Dann haben wir lernen müssen, dass es das Standardlenkrad ist und wissen heute, dass man es auch für ein bisschen mehr in ein herkömmliches Lenkrad umwandeln kann, eben bei den S- und X-Modellen von Tesla. Nun tauchen aber immer mehr Hersteller eben auf, die auch so ein Yoke Steering Wheel bei sich anbieten wollen. Und so ist es eben auch bei Aptera, dass hier wohl das Yoke Lenkrad mit in dem Fahrzeug aufgenommen werden kann oder bestellt werden kann. Gleich geht's weiter. Genau, der Jovenura schreibt es gerade. Toll, wieder ein SUV, Fisker SUV, Audi SUV, SSUV überall. Ja, anscheinend kann man diese Fahrzeuge super bauen. Aber was halten wir denn davon, dass Porsche mit QuantumScape zusammen einen neuen Elva bauen möchte, der dann dementsprechend die Solid-State-Technologie mit einsetzen soll? Wir wissen, dass QuantumScape bzw. VW oder die VW AG hier große Teile in QuantumScape investiert haben und auch in Norden Deutschland, in Niedersachsen, ein Werk haben, wo sie eben mit QuantumScape in den Bereich der Solid-State-Batterien forschen wollen und dementsprechend diese dann in die Fahrzeuge bauen wollen. Es ist hier also ein schöner Hinweis drin, der diese Woche auch wieder durch die Presse getragen wurde, dass der CEO, der Oliver Blume, eher es feiert, dass es wohl einen Durchbruch bei den alternativen Brennstoffen oder Kraftstoffen gibt, dass man hier wohl eine Lösung oder ein Weg nahe ist für synthetische Kraftstoffe. Da haben wir aber auch schon häufig drüber gesprochen, dass das eher in die Richtung geht, wie kann ich diese Fahrzeuge, die ich heute habe, auch weiter noch betreiben. Das wird eher nicht kostendeckend oder eben konkurrenzfähig zu batterieelektrischen Fahrzeugen sein. So, machen wir aber gleich mit JB Straubel weiter. Der hat nämlich diese Woche einen Bericht beziehungsweise so ein bisschen aufgeräumt mit den Annahmen, die da draußen bestehen. Und zwar hat man gerade bei den Elektrofahrzeugen immer gehört, was passiert, wenn der Akku kaputt ist. Und was passiert eigentlich, ja, gibt es da Garantien für, wie teuer ist das und wie kann ich mich dafür schützen? Und diese Woche hat er als der CTO von, nee, gar nicht, er war CTO von Tesla, so rum, und ist jetzt CEO von Redwood Materials, wo eben Batterierecycling betrieben wird, und hat dort gesagt, dass Batterien, die heute eingesetzt werden, eher eine Lebensdauer von 15 Jahren haben und nicht eine Lebensdauer, die irgendwie signifikant an Kapazität verliert, sondern in den 15 Jahren oder von dieser Lebensdauer spricht er immer noch von einer 80% Kapazität der entsprechenden Akkus, und erst dann sehen wir ja überhaupt diesen Weg, diese Akkus zu entnehmen und in einem Second Life zu bringen und noch gar nicht über das Batterierecycling nachzudenken. Und Das ist sicherlich etwas, was vielen oder häufig noch diskutiert werden muss, weil das ja in vielen Berichten immer noch angegeben wird, dass es sehr schmutzig ist, dass die Rohstoffe, die in den Batterien verbaut werden, dann irgendwie weg sind, wie das ja zum Beispiel bei Verbrenner wäre, was ja eben nicht der Fall ist, sondern ich kann diese Zellen nach 10 oder 15 Jahren weiter nutzen für Energiespeicher oder eben auch vielleicht nochmal 5 bis 10 Jahre weiter dann die gesamten oder einen signifikant 90% X-Teil dieser Materialien wieder dazu verwenden, neue Zellen herzustellen. So, kommen wir zu Volvo Trucks. Das ist auch interessant. Und zwar hat diese Woche Volvo Trucks eine, ja, sie sprechen von einer Rekordordersumme von 110 elektrischen Zugmaschinen gesprochen, die im nächsten Jahr ausgeliefert werden sollen von Volvo für Maersk. Das ist ein, wie wir wahrscheinlich kennen, so ein Containerlieferant oder ein Logistiker. Interessant ist auch, dass DAF diese Woche 5 vollelektrische Zugmaschinen an Amazon in UK ausgeliefert hat, mit denen sie ja jetzt erst einmal ein bisschen lernen wollen und gucken wollen, wie gut diese Zugmaschinen für diese Fahrzeuge sind. Auch hier gab es in der vergangenen Woche wieder viele Berichte, die das Gleiche eigentlich probieren, wie es bei den Elektrofahrzeugen vor 10 Jahren war, dass man gesagt hat, dass eine Batterie zu schwer ist, als dass man sie im Lkw-Verkehr, also damals war es im Pkw-Verkehr einsetzen kann. Heute sagt man, das ist der falsche Weg und man müsste hier auf Wasserstoff oder andere Technologien setzen und vergisst dann halt, dass auch ein Wasserstofffahrzeug eine Batterie braucht, um das zwischenzuspeichern. Und wir sehen aber in der Realität, dass eben diese Logistikunternehmen bereits soweit sind, also viele Vorbestellungen eben bei Tesla mit dem Semi-Truck sind. Oder was diese Woche auch bekannt wurde, dass Daimler hier eigentlich das Tesla der elektrischen LKWs ist und da eigentlich den größten Anteil haben. Ich meine aber, es ist irgendwie noch eine vierstellige Anzahl an im Jahr produzierten Zugmaschinen. Also das ist natürlich noch nicht wirklich signifikant groß. So, kommen wir zu dem wahrscheinlich kontrovers betrachtesten Elektrofahrzeug, was wir dort haben, dem GMC Hummer EV. Und da wurde diese Woche bekannt, dass 65.000 Reservierungen da sind und damit man halte sich fest, bis ans Ende des Produktionsjahres 2024 die Fahrzeuge bereits komplett ausverkauft sind. Und das lassen wir so stehen. Wer solche Fahrzeuge braucht, ich weiß es nicht. Aber anscheinend sind diese Fahrzeuge auch so teuer, wie sie sein wollen, stark nachgefragt. Wir haben das gesehen, dass sowohl Tesla als auch eben GM, die hier Mutterkonzern von GMC sind, dafür sorgen müssen, dass Händler nicht irgendwelche, wie nenne ich das, Uplifts, also Zusatzkosten nehmen, damit man einen Reservierungsplatz bekommt. Das ist schon krass und wir wissen auch, dass hier die Produktionsmenge oder Kapazitäten ähnlich wie beim Ford F-150 Lightning schon mehrfach nach oben gedreht wurde. So. Ja, wer mag, schreibt gerade etwas sehr Lustiges. Der Wasserstoff-Truck-Hersteller Nikola will bald den ersten LKW ausliefern. Allerdings ist der 100% batterieelektrisch. So, und dann kommen wir hier, das ist das, was ich vorhin schon angeteasert hatte, zu VinFast. Wir haben dort das ein oder andere Video schon von gesehen. Worum geht es? Es ist ein vietnamesisches Startup-Unternehmen, was eben vollelektrische Fahrzeuge zu sehr kompetitiven Preisen diese Fahrzeuge sowohl in Asien als auch in Europa und Nordamerika anbieten möchte. Und die haben jetzt bekannt gegeben, dass sie in North Carolina, im Übrigen dort produziert auch BMW, eine neue Fabrik aufbauen wollen, um dort dementsprechend Fahrzeuge auf amerikanischem Grund produzieren zu können. Und das ist natürlich dann ein Punkt, wo man dann diese Ideen und diese Hintergründe, wo man sagt, okay, in Asien kannst du halt günstiger produzieren, eben nicht mehr sieht. Und das ist auch der Grund, warum ein Tesla wunderbar in den USA oder in Europa oder in Deutschland produzieren kann und die Preise trotz, also die Produktionspreise pro Einheit doch so niedrig sind, dass man dort noch signifikante Margen machen kann. Da es eben vielleicht wichtiger ist, wirklich hier einen Zugang zu Rohstoffen zu haben. Und wir haben ja eben dazu gesehen, was die Biden-Administration eben vorhat, über diesen Defense Act zu versuchen, die Rohstoffe im Land zu lassen oder dort zu verarbeiten. Ja, und als ich diese News gelesen habe, musste ich mehrmals lesen. Also Totgesagte leben ja länger, zumindest vom Namen her. Und dann irgendwie ja doch nicht. Also, wie viele wissen, gibt es den einen oder anderen unter uns, auch mich, die den i3 oder den i3S ihr eigen nennen konnten und mit diesem gefahren sind und eigentlich so ein bisschen traurig dahinterher gucken, dass dieses Fahrzeug aus dem Programm genommen wurde. Und jetzt startet BMW allerdings nur in China den i3 neu durch und nicht etwa als ein Facelift und eine überarbeitete Version. Nein, man nimmt da die Dreier-Serie, also die Limousine, und macht daraus einen i3. Und das hat irgendwie einen ganz komplizierten, langen, weirden Namen. Genau, da unten steht es. Also es ist der BMW i3 eDrive 35L. Das mit dem L ist in China normal. Also da kriegt ihr von wahrscheinlich jedem Hersteller irgendwie so eine Long-Version. Wo der Radstand etwas erweitert ist, damit die Person, die hinten drin sitzt, ein bisschen komfortabler gefahren werden kann. Ja, also, es gibt den i3 wieder. Wer von euch in China unterwegs ist, der kann ihn sich ja gerne mal anschauen und damit fahren. Kleine Randnotiz. So, dann weitere kleine Randnotiz zu NIO. Die haben nicht etwa ein neues Auto vorgestellt, sondern da dreht sich irgendwie die Welt andersrum. Also wir haben oder wir setzen immer noch darauf, dass der Smartphone-Verkäufer, Hersteller ist es ja nicht, Apple sein Apple Car vorstellt und sehen, dass sowohl ihr Produzent Foxconn an einer Plattform für Elektrofahrzeuge arbeitet und ihr Portfolio erweitert und sehen jetzt, dass selbst Startups, die im Bereich der Elektromobilität gestartet sind, wo auch gerade der Herr Bloch ein sehr schönes Video in Norwegen gemacht hat zu dieser Batterietauschanlage, jetzt auch bekannt geben, dass sie hier eigene Telefone auf den Markt bringen wollen. Das könnte im Bereich NIO sogar Sinn machen, denn wir wissen schon auch aus vielen Videos aus der Vorstellung des ES9 oder des ES6, dass hier auch so ein kleines Stück KI mit verbaut ist, was als ja, ein Voice Assistant unterwegs ist und die Fahrt einfacher machen soll. Das spricht aktuell, oder die Videos, die ich gesehen habe, da sprach es nur Chinesisch. Das kann man sicherlich auch auf andere Sprachen anlernen. Aber da macht es natürlich Sinn, wenn man sagt, dass diese Kompetenz man versucht auch breiter anzubieten und diese Software vielleicht in eigenen Telefonen anzubieten. Man könnte jetzt auch sagen, dass gegebenenfalls die Telefone zu dem Fahrzeug oder zu dem Ökosystem sehr stark passen und man sich, ähnlich wie das ja bei Apple ist, versucht, so ein Ökosystem aufzubauen. Nachdem man da erstmal drin ist, wird es schwer, wieder rauszukommen. Ja, also wie gesagt, kurze Notiz dazu. Kurze Notiz auch zu General Motors Bright Drop. Denn der Name gefällt im Konzern nicht mehr und man versucht jetzt die gesamte Palette von diesen Lieferwagen oder beziehungsweise auch Vendingwagen oder Verkaufsrestaurantwagen mit dem Zero irgendwie zu verbinden und ist dann auf Zivo, also Zero und dann eine Zahl gekommen. Das soll dann durch die gesamte Palette sich durchziehen. Ja, ein schönes Announcement. Gucken wir mal. Dann kommen wir zur fast letzten News. Einen habe ich danach dann noch. Ich war tatsächlich mal in diesem Werk hier in Aalborg in Dänemark, wo diese Wings für Windturbinen gebaut werden. Und da ist jetzt ein neuer Rekord aufgestellt worden. Denn für die Offshore-Anlagen, die gebaut werden, wo ja immer größere Megawatt Generatoren dann drin sind, produziert jetzt Siemens Gamesa 115 Meter lange Blades und jedes dieser Blades ist eigentlich nicht eigentlich ist ein Unikat und wird dann im Nachhinein mit zwei weiteren Blades vermessen, welche dann dementsprechend am besten zusammenpassen. Also es ist jetzt nicht so, dass jedes Blade, was da rauskommt, irgendwie gleich ist, sondern sind signifikante Unterschiede dort, die dann dementsprechend weitergehen. So, und jetzt habe ich eine News vergessen und springe nochmal hier auf den Herrn Dies zurück, denn da ist diese Woche bekannt geworden, dass sie ebenfalls sich vielleicht als Copycat könnten böse Stimmen betätigen, aber ganze 2,2 Milliarden für ein neues Werk ausgeben wollen, wo sie in Richtung der Produktionstechnologie für ihre Trinity, also die Nachfolge-EV-Plattform, sich auch das Thema Megacasting anschauen. Also wir hatten ja schon einerseits bei Tesla darüber gesprochen, dass dieses Produktionsvariante so erfolgreich ist, dass sie weitere Fahrzeuge damit bauen, insbesondere das Model Y war es, wo dieses Megacasting das erste Mal eingeführt wurde. Wir haben andere Hersteller gesehen, wo ebenhin Megacasting-Maschinen geliefert werden, die dieses Thema auch für die Zukunft für sich nehmen. Und eben VW nutzt oder möchte diese Produktionstechnologie für sich auch für die nächsten Fahrzeuge mit nutzen und gegebenenfalls ja dann auch ähnlich wie das bei Model Y angekündigt wurde, dann die Akkus dann als Bestandteil des gesamten ja, Steifigkeitskonzeptes dann mit integrieren. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angekommen. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Es ist mir absolut klar, dass nicht mehr ganz so viele eingeschaltet haben wie in den Wochen zuvor. Ich konnte leider gesundheitsbedingt nichts anderes machen. Die Sendung gibt es hoffentlich auch störungsfrei dann heute so ab 18 Uhr auf allen bekannten Podcast-Kanälen. Lasst gerne einen Kommentar und einen Daumen nach oben noch da. Und falls ihr noch nicht abonniert haben solltet, nicht nur NextMove abonnieren, auch diesen Kanal kann man abonnieren. Kostet nichts, ist nicht umsonst, aber kostenlos. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis nächste Woche. Ciao, euer André von Fair.